Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Jetzt ist er also abgetaucht, der Wal. Ist er nun frei und frisst endlich wieder in den unermesslichen maritimen Jagdgründen? Ist er tot und längst unterwegs in den ewigen Jagdgründen? Wie verpeilt ist eine aufgescheuchte Öffentlichkeit, die sich wochenlang mit diesem Tier beschäftigt, während tausende Delfine und Wale jedes Jahr elend sterben, weil sie sich in den Netzen von Fischern verfangen? Timmy der Wal oder Flipper der legendäre Delfin. Wir können die Bambifizierung der Gesellschaft beobachten, während wir nahezu ungebremst auf die Klimakatastrophe zusteuern. Die Meere erwärmen sich, die ersten Wälder brennen, 28 Grad am 2. Mai. Immerhin, dieser Abend bringt noch Abkühlung. Was haben wir geplant in dieser Fazitstunde? Wir berichten über eine Opernpremiere in Bremerhaven. Wir hören von künstlerischen Protestaktionen gegen Donald Trump. Und wir sprechen über die Aufmerksamkeitsspanne von jungen Menschen in Theateraufführungen, die oft so kurz geworden ist, dass es mitunter zu massiven Störungen von Aufführungen kommt, wie Anfang der Woche am Thalia Theater in Hamburg. Opern können Fantasien so wundersam beflügeln. Ein paar wenige Akkorde, eine etwas andere Klangfarbe im Orchester und schon gelangt man von einer Welt in eine andere. So können Opernfiguren mühelos wandeln zwischen der Realität und einem Traum, zwischen Vision und Wirklichkeit. Und wir im Publikum, wir können diesen mitunter abenteuerlichen Reisen problemlos folgen. So zum Beispiel in der spätromantischen Oper Die tote Stadt von Erich Wolfgang Korngold. Da triggert beim trauernden Paul die Begegnung mit der Tänzerin Marietta die Erinnerung an seine gestorbene Frau Marie. Ein Trip, der zu einer albtraumhaften Bedrohung wird für diesen schwärmerischen Paul. Die Aufführung der Oper 1920 in Hamburg und Köln. Diese Aufführungen werden zu einem Triumph für Korngold. Viele Opernhäuser spielen das Werk nach. Auch gut 100 Jahre nach der Uraufführung ist das Werk bei Intendanten offenbar gerade ziemlich beliebt. Im März hatte das Werk in Weimar Premiere. Am kommenden Samstag kommt das Stück in Hannover auf die Bühne. Und heute nun hat sich das Stadttheater Bremerhaven Die tote Stadt vorgenommen und in Szene gesetzt. Und Uwe Friedrich hat für Fazit die Premiere gesehen. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Friedrich, guten Abend.
Guten Abend.
Fangen wir doch mal ausnahmsweise mit Ihrem Fazit an, Herr Friedrich. In der Opernpause haben Sie hier in der Redaktion angerufen und haben sich sehr beeindruckt von der Aufführung gezeigt. Jetzt, nach dem Ende der Aufführung, hat sich dieser Eindruck auch in der zweiten Hälfte bestätigt?
Ja, unbedingt. Es ist eine wunderbare Aufführung, sehr klug, um das schon mal vorwegzunehmen. Toll dirigiert, wirklich sensationell gut dirigiert von Marc Niemann und sehr klug inszeniert von Johannes Pölzgutter. Es ist, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, meine erklärte Lieblingsoper, ein bisschen Guilty Pleasure. Ich weiß, Es gibt musikwissenschaftlich wichtigere Stücke, aber ich ging wirklich glücklich und zwischendurch auch immer mal wieder total gerührt, saß ich in der Aufführung und bin wirklich glücklich rausgegangen.
Also musikalisch toll, durch den Generalmusikdirektor, der Niemann, dann szenisch, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, aber vielleicht beginnen wir auch nochmal mit den Sängerinnen, mit der Sängerin Marietta, die Marietta gesungen hat, und mit dem Paul.
Meredith Hoffmann-Thompson war die Marietta, eine Frau, die durchaus eine gewisse Herbheit auch mitbringt. Sie ist ja diese in einer Doppelrolle einerseits die Reine, die von Paul angebetet wird, und dann die unglaublich frivole Schauspielerin Marietta. Michael Müller-Castellan ist der Paul, und die beiden steigern sich unglaublich. Gerade im zweiten Akt, wenn sie dann aufeinandertreffen und es geht darum, gehen wir zu dir, gehen wir zu mir, es ist ganz wichtig, Marietta will zu ihm endlich in seiner Wohnung, und da muss man so deutlich sagen, weil man es auch so deutlich hört und sieht, sie will mit ihm im ehemaligen Ehebett Sex haben, eine Hysterie des Begehrens. Man muss es wirklich so sagen, diese gesungene Geilheit der beiden, die sind so scharf aufeinander, so extrem habe ich das auch noch nicht gehört und gesehen. Wir hören jetzt aber erstmal Meredith Hoffmann-Thompson mit dem berühmten Lied des vom Glück, das mir verblieb. Musik. Das war Meredith Hoffmann-Thompson mit dem Lied, mit dem lauten Lied aus der Totenstadt. Unbedingt erwähnen muss ich noch Bojana Milkow, eine hinreißende Brigitta. Eigentlich eine kleine Rolle, in der sie aber wirklich nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht hat. Und Frank Fritz mit dem Pierolied Marcin Hutek. Die singen wirklich alle schön. Ein toller Kinderchor. Die machen das musikalisch wirklich à la Bonheur in diesem doch kleinen Theater.
Eine symbolistische Handlung, eine obsessive Leidenschaft, Gegenwart und Vergangenheit. Welche Bilder hat denn der österreichische Regisseur Johannes Pölzgutter dafür gefunden, Herr Friedrich?
Er hat sich auch selbst die Bühne entworfen. Wir sehen ein relativ kleines Zimmer, in dem Paul die Andenken an Marie aufbewahrt, den Haarstrang. Den gibt's auch diesmal tatsächlich. Und er erwürgt Marietta auch wirklich mit dem Haarstrang. Daran sieht man, dass Pölzgutter sich sehr eng an die Geschichte hält und die genau nacherzählt. Über diesem engen Zimmer sehen wir den Schatten von Marie, der sich mitunter parallel bewegt mit Marietta, was ein bisschen gruselig mitunter auch ist. Wenn Paul sich erinnert an Marie, kommt aus dem Regal auf einmal eine Hand, die ihn streichelt und er reagiert auch drauf. Das ist gleichzeitig so gruselig und so traurig. Da hat Pölzgutter schon wirklich das Zentrum dieses Stücks getroffen. Auch die Kostüme von Katharina Heistinger unterstützen das sehr schön. Im zweiten Akt gibt es hier diese Komödianten-Szene, wo auf Robert den Teufel von Meyerbeer Bezug genommen wird. Auch das gruselig mit so bizarren Horrorfilmanleihen. Sehr schön gemacht und sehr genau angeleitet, wie die auch aufeinander reagieren, diese Figuren. Die spielen auch in so einer sehr schönen Blickdramaturgie, wer gerade von wem angezogen oder auch angewidert ist, sehr minutiös gearbeitet.
Also ein starker Opernabend, vielleicht ein, zwei Sätze auch zum Stadttheater Bremerhaven, Herr Friedrich, das ja diesen hervorragenden Opernabend so gestemmt hat.
Das ist wirklich das eigentliche Wunder und der eigentliche Schatz der Theater- und der Opernszene, die wir in Deutschland immer noch haben. Man fährt in diese vom Krieg ja arg gezauste Stadt, hier zieht einen nicht sehr viel Touristisches hin und dann geht man ins Theater und hört und sieht so eine tolle Aufführung. Ich habe auch kurz mit dem Intendanten Lars Tietje gesprochen, der sagte, die Besucherzahlen erholen sich auch inzwischen wieder und ja, sie müssen auch sparen, aber es hält sich in Grenzen und man kann sich nur wünschen, dass diese Szene weiter lebt und am Leben erhalten wird, gerade in diesen kleineren Städten, in den kleineren Theatern, wo man vielleicht, wenn man es auf dem Spielplan sieht, denkt, na, die trauen sich aber was, so einen großen Klopper zu machen an ihrem kleinen Haus. Ja, und sie können es.
Erich Wolfgang Korngolds Die Tote Stadt am Stadttheater Bremerhaven, dirigiert vom Generalmusikdirektor Marc Niemann, inszeniert von Johannes Pölzgutter und überragend in der Partie der Marietta Meredith Hoffmann-Thompson. Wir haben es gehört. Vielen Dank, Uwe Friedrich, für Ihren Premierenbericht. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tag. Wenn man sich das über Jahrzehnte gewachsene transatlantische Bündnis als einen Supertanker vorstellt, dann kann ein Kapitän auch mit den wildesten Befehlen an den Steuermann den Kurs des Schiffes nur allmählich ändern. So ein Supertanker in Fahrt hat immense Bremswege und kann nicht einfach mal so die Richtung wechseln. Das dauert und das ist gut so. Für das transatlantische Bündnis und auch für Deutschland. Mal eben 5000 US-Soldaten abziehen, es dauert, bis die Auswirkungen spürbar sind. Die US-amerikanische Innenpolitik ist allerdings alles andere als ein Supertanker. Schnell und unmittelbar wirken die Entscheidungen der abstrusen Trump-Politik im Land. Die Universitäten haben das zu spüren bekommen, auch die Menschen, die über Nacht zum Beispiel verhaftet und abgeschoben wurden. Doch immer mehr US-Amerikaner reagieren inzwischen. Landesweit haben am 1. Mai Künstlerinnen und Künstler mit Aktionen gegen die Kulturpolitik der Trump-Regierung protestiert, gegen die Angriffe auf die Kunst- und Meinungsfreiheit. Unter dem Motto Fall of Freedom gab es hunderte Performances, Lesungen und Ausstellungen in mehr als 40 Bundesstaaten. Und nun, am 1. Mai, am Tag der Arbeit, haben sich die Aktivistinnen und Aktivisten mit Arbeiter- und Einwanderungsorganisationen solidarisiert. Kerstin Zilm berichtet darüber. Sie war bei einer Open-Mic-Veranstaltung in Los Angeles dabei.
So, what's at stake? This is from the Fall of Freedom website. Due process, gutted. Universities threatened and defunded.
Was steht auf dem Spiel, fragt Youssef Doucet von The People's Mic, einer der Co-Organisatoren des Abends zur Begrüßung. Dann zitiert er von der Fall of Freedom Website. Der Rechtsstaat sei ausgehöhlt, Universitäten würden bedroht und ihre Budgets beschnitten, Migranten gekidnappt und abgeschoben, Truppen entsandt, Rassismus und Grausamkeit gefeiert, das Gesundheitssystem zerschlagen, Frauenrechte rückgängig gemacht, freie Meinungsäußerung abgeschafft, Völkermord normalisiert, Wissenschaft untergraben, Kunst angegriffen und Putschisten begnadigt. Themen, die die Poetinnen und Poeten am Mikrofon aufgreifen.
It's the sound that old men make at night as they're sleeping on the sidewalk outside an empty lot building.
Mit Gedichten von Amerika, in dem alte Männer auf Gehsteigen schlafen, Mütter die Miete nicht bezahlen können und Polizisten brutal gegen US-Bürger vorgehen.
You were never my dream, America. You're splitting me in two like a child of divorce. I'm forced.
Vom Amerika, das keine Träume mehr auslöst, sondern Menschen zerreißt, mit einem Fuß hier, einem Fuß im Land ihrer Herkunft und keinem Zuhause.
Teresa and Regina. In Virgin Blue, a sister crew of cleaners hired by Holy Name, Teresa and Regina.
Von zwei Schwestern, die in einer Kirche Jesus- und Maria-Figuren abstauben und dafür beten, dass ihre Söhne nie lernen, was die Sinaloa-Drogenkartelle sind.
Thank you very much.
Rund 40 Menschen sind ins Avenue 50 Studio in Los Angeles gekommen. Open-Mic-Sessions gibt es in dieser Galerie regelmäßig. Dieser Abend ist aber etwas Spezielles, sagt der Lehrer und Mitorganisator Youssef Doucet. Es ist sehr wichtig, damit Menschen erleben, dass andere sich weigern, zum Schweigen gebracht zu werden. Bei den No-Kings-Protesten haben viele Leute gesagt, dass der Mut anderer ihnen Selbstvertrauen gegeben hat, auch zu demonstrieren. Der Preis dafür kann hoch sein, denn das derzeitige Regime in Washington scheut sich nicht, alle repressiven Maßnahmen einzusetzen, die ihm zur Verfügung stehen. Tasha Thomas, ebenfalls Lehrerin und Mitglied von The People's Mic, sagt, es sei weder die Zeit noch der Ort für Nabelschau-Poesie.
This is not the place where we navel gaze poetry. This is a place where we speak truth to power poetry.
Wir konfrontieren die an der Macht mit der Wahrheit und setzen Poesie kompromisslos ein, um die Energien zu bündeln, die schon in den 60er Jahren beim Kampf um Bürgerrechte entscheidend waren. Wir sind auch ein Raum für politische Bildung.
We're a political education space as well.
Der Schriftsteller und Mitorganisator der Veranstaltung Mauricio Moreno versteht, dass nicht alle den Mut haben, öffentlich gegen die Trump-Regierung Stellung zu beziehen. Er hofft aber, dass sie andere Wege des Widerstands finden.
Not just for the people who have come before me, but everyone else that will come after.
Ich tue es für meine Vorfahren und für die, die nach uns kommen. Wir werden ja irgendwann selbst Vorfahren sein und haben in diesen Zeiten die Pflicht, etwas zu tun, sodass unsere Nachfahren nicht zurückschauen und fragen, warum hast du nichts gemacht? Landesweit gab es in den USA Fall of Freedom Aktionen. In Galerien, Bibliotheken, Museen, Cafés, Theatern, Schulen und an Straßenecken. Es ist der zweite Aktionstag dieser Art. Der erste fand im vergangenen Herbst statt. Sich gegen die Gesetzesverstöße und Einschüchterungsversuche der Trump-Regierung zu wehren, werde mit jedem Tag dringender, sagte Fall of Freedom Mitbegründer und Installationskünstler Dred Scott in einem Fernsehinterview.
We saw universities trying to capitulate and make sort of deals with a fascist mob boss.
Wir haben erlebt, dass Universitäten Deals mit einem faschistischen Mafiaboss machen wollten, um ihre Finanzierung zu retten. Es ist notwendig, dass wir das tun, was wir immer getan haben, mit unserer Kunst erstens aufzuzeigen, was passiert, und zweitens gemeinsam dagegen aufzustehen. Die Regierung will uns verängstigen und isolieren. Wenn Menschen mutig sind und sich wehren, werden viele erkennen, dass diese Leute nur Kaiser ohne Kleider sind.
No pueden cultivar nada.
Im Avenue 50 Studio werden die Stimmen mit jeder Performance lauter und der Applaus enthusiastischer. Neugierige bleiben an der offenen Tür stehen. Lyriker Maestro ruft alle auf, bereit zu sein für den Kampf. Fürs Bereitmachen sei es zu spät.
I hope you're ready. Don't get ready. I hope you're ready.
Proteste gegen die Trump-Regierung, Fall of Freedom aus Los Angeles war das Kerstin Zilm. Anfang der Woche im Thalia Theater in Hamburg. Eine Aufführung von Heinrich von Kleists Der zerbrochene Krug. Im vollbesetzten Zuschauerraum auch eine Gruppe Schülerinnen und Schüler. Im Verlauf des Abends lachen albern, kommentieren einige Schüler dermaßen laut das Geschehen, dass nicht nur die ZuschauerInnen und Zuschauer massiv gestört werden, auch die Schauspielerinnen und Schauspieler sind dermaßen beeinträchtigt, dass der Schauspieler Bernd Gravert beim Schlussapplaus vor den Vorhang tritt und sich beschwert. Eine Zuschauerin hat uns davon berichtet. Ruhig, aber mit Nachdruck hat Gravert gefordert, die Arbeit auf der Bühne ernst zu nehmen. Man sei nicht im Kino, Theaterspielen sei eine Live-Aufführung. Er und seine Kolleginnen und Kollegen würden hart arbeiten und er erinnerte an elementare Benimmregeln. Wir haben in der Redaktion über diesen Vorfall gesprochen, dabei gemerkt, dass wir alle, die wir ins Theater, in die Oper, ins Konzert, ins Kino gehen, ähnliche Unruhe und Störungen schon erlebt haben. Für uns der Anlass, nachzufragen bei Nora Pattig. Die Kulturwissenschaftlerin ist eine erfahrene Theaterpädagogin und am Thalia Theater auch zuständig für die Betreuung von Schulklassen. Sie hat genau diese Aufführung am vergangenen Montag erlebt und sie ist jetzt am Telefon. Frau Pattig, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Beschreiben Sie doch zunächst, wie Sie die Aufführung wahrgenommen haben.
Also ich habe die Aufführung eigentlich als ganz gute Vorstellung wahrgenommen, sage ich mal die ersten 85% oder 90%. Es ist eine Vorstellung, in der viele SchülerInnen waren und dafür fand ich es aber eigentlich ganz gut. Also das Publikum ist mitgegangen, es gab eine schöne Energie und ja, dann gab es eine Handvoll junger Menschen, die die Vorstellung gegen Ende gestört haben und dies dann zu der Ansage von dem Kollegen Bernd Gravert führte im Applaus.
Kann natürlich sein, dass das unterschiedlich wahrgenommen wird, je nachdem, wo man da sitzt. Also ob sich das Ganze im Rang abspielt oder unten im Parterre.
Richtig, ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ob man im Parkett sitzt, Mittelrang oder Oberrang, das wird unterschiedlich gewesen sein. Ich saß unten, da hat man davon nicht so viel mitbekommen. Aber natürlich kriegen die Kolleginnen auf der Bühne alles gleichermaßen mit. Also Mittelrang oder Oberrang oder wenn sich was im Parkett abspielt.
Waren Sie denn überrascht, dass der Schauspieler Gravert beim Schlussapplaus vor den Vorhang getreten ist und sich beschwert hat?
Also in erster Linie, glaube ich, war ich überrascht. Ich bin ja selber noch nicht so lange am Thalia Theater und kenne den Kollegen nicht. Aber das ist schon auch üblich. Also ich kenne das auch aus Vorstellungen, dass KollegInnen auch an anderen Häusern zu anderen Zeiten Vorstellungen unterbrochen haben oder eben am Anfang oder am Ende etwas sagen zu diesem Verhältnis von Publikum und auf der Bühne sein. Das heißt, diese Form ist mir jetzt nicht neu, sage ich mal. Und genau, ich dachte dann, das sind tatsächlich die Auswirkungen oder Dynamiken wahrscheinlich auch. Also aus dem Oberrang, die so auf der Bühne ankamen bei den Kolleginnen und dann dazu führten, dass diese Ansage gebraucht wurde.
Kleists zerbrochener Krug ist Abiturstoff. Entsprechend viele Abiturienten haben auch diese Aufführung ganz offenbar besucht. Welche Möglichkeit der Vorbereitung bieten Sie denn Schülerinnen und Lehrerinnen auch?
Wir bieten eine Reihe an Möglichkeiten. Also zum Vorstellungsbesuch kann man optional eine Einführung buchen bei uns bei der künstlerischen Vermittlung. Es gibt das Programmheft der Dramaturgie auf der Stückseite. Es gibt aber auch unsere digitale Materialmappe. Mit uns meine ich die Arbeit der künstlerischen Vermittlung mit spielpraktischen Übungen und nochmal anderen Bezügen zur Vorbereitung. Wir bieten grundsätzlich auch theaterpädagogische Vorbereitungs- und auch Nachbereitungsworkshops an. Und auch bei Anfragen ermöglichen wir Nachgespräche, auch manchmal mit KollegInnen aus dem Ensemble, wenn das quasi zeitlich möglich ist. Genau, unter diesen Tools oder zwischen diesen Tools kann quasi die Lehrkraft, wenn dann Zeit ist, wählen. Und dann freuen wir uns total, wenn wir SchülerInnen vorbereiten dürfen auf die Stücke und sie dann bei uns im Theater begrüßen können.
Gibt es denn bestimmte Szenen, was sagt da Ihre Erfahrung, Szenen, die solches Verhalten triggern?
Ja, also das sind auf jeden Fall Szenen von Nacktheit, das muss man sagen. Das sind aber auch Szenen, die eine Intimität zeigen, gar nicht nur durch Nacktheit, sondern auch durch einen Fokus, durch eine Spannung. Wenn es ganz, ganz sensibel auf der Bühne wird, ganz leise wird, dann habe ich das Gefühl, ist die Lust ganz schön groß, diesen Raum einmal zu brechen. Ne? Also wenn man da mit 1000 Leuten sitzt und es wird ganz leise und auf der Bühne wird geflüstert, kann das vielleicht, würde ich sagen, vielleicht dazu animieren, einmal kurz den Störenfried oder die Störenfriedin zu spielen.
Den Raum brechen heißt ja auch Spannung abbauen dann?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also die Spannung ist ja auch geladen. Es ist ja ein Live-Moment. Alle verabreden sich da gemeinsam zu sitzen und schauen den Kolleginnen auf der Bühne zu. Und die transportieren natürlich auch eine Energie, eine Spannung in diesen Raum. Und manchmal kann man den ja vielleicht auch gar nicht aushalten.
Sind es denn meistens Jungs, von denen diese, diese Dynamik, haben Sie, glaube ich, gesagt, ausgeht?
Also ich habe keine empirischen Studien dazu, das könnte ich jetzt quasi nicht gut beantworten, aber jetzt in letzte Woche waren es auf jeden Fall Jungs, aber ich glaube, das spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle, von wem, wie, wo Störungen ausgehen. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Störungen, die wir feststellen können. Genau, und ich glaube, das Geschlecht ist dort nicht so relevant.
Wir sollten, Frau Patek, selbstverständlich aufpassen, nicht in ein allgemeines Schimpfen über die Jugend einzustimmen. Es gibt ja auch ältere ZuschauerInnen, die dann wahrscheinlich allerdings eher unfreiwillig stören. Das kennen Sie natürlich auch, oder?
Das kenne ich natürlich auch, klar. Das Handy wird nicht richtig ausgestellt oder in den Flugmodus nicht richtig gestellt. Es gibt auch Situationen, in denen Hörverstärkung mal piepst oder laute Sounds von sich geben. Es wird auch unter Erwachsenen ganz gut und gerne das Geschehen auf der Bühne kommentiert oder es wird rausgegangen, gehustet, das Hustenbonbonpapier wird gekraschelt. Also genau, es sind nicht nur die jungen Leute, das ist total wichtig zu sagen. Und auch bei der Vorstellung letzte Woche, das war vielleicht eine Handvoll junger Leute, und es gab mehrere SchülerInnen, die da waren, die sich ganz vorbildlich verhalten haben, muss man sagen. Ne? Also genau.
Wir kennen ja Ansagen ans Publikum vor Aufführung in verschiedenen Varianten, die Handys auszuschalten, nicht zu filmen, nicht zu chatten, zu googeln und so weiter. Machen Sie auch solche Ansagen im Thalia Theater in Hamburg?
Ja, wir sind da gerade noch in so einem Prozess. Also grundsätzlich gibt es auch Handyansagen oder diese Klingeltöne, die kennt man ja. Wir haben jetzt für den Crew quasi uns da nochmal in den Prozess begeben vorher und haben überlegt, okay, welches Mittel braucht die Inszenierung? Wie ist die Dynamik im Raum? Der Crew ist ja jetzt quasi, hat schon Vorstellungen gespielt, trotzdem noch nicht so viele, dass wir da quasi jetzt so ein gutes Gefühl dabei gehabt haben, das bewerten zu können oder vorschnell bewerten zu können. Und da sind wir quasi im engen Austausch mit der Geschäftsführung und auch der Dramaturgie zu gucken, was braucht die Gruppe, die quasi im Raum zusammenkommt, was brauchen die SpielerInnen auf der Bühne und was ist dann unserer Einschätzung nach der gute Weg, quasi alle zu begrüßen und gleichzeitig darauf aufmerksam zu machen, was hier passieren wird die nächsten 120 Minuten.
Noch ein Blick mal gewissermaßen von oben. Ganz wichtige Frage, hat sich denn das Gruppenverhalten in den vergangenen Jahren irgendwie verändert? Haben Sie da entsprechende Beobachtungen gemacht, Frau Patek?
Es gibt Kolleginnen von mir, die sagen, das war schon immer so und es wird immer so sein. Das würde ich, glaube ich, bestätigen. Auch als ich angefangen habe, im Theater zu arbeiten, gab es schon immer Störungen. Was aber Lehrkräfte uns oder mir, unsere Abteilung zutragen, ist, dass auf jeden Fall eine Konzentrationsspannung abgenommen hat und auch, glaube ich, die Corona-Jahre immer noch damit reinspielen, ne? Dass man dann doch mit 1000 Leuten in einem gemeinsamen Raum sitzt auf Zeit. Ich glaube, das macht schon was mit einem. Und ich glaube, wir müssen uns alle gesamtgesellschaftlich wieder daran gewöhnen, gemeinsam Zeit zu verbringen und gemeinsam in einem Raum zu sitzen mit dem gleichen Ziel, Theater zu schauen und zu erleben. Und ich bin froh, dass der Kollege die Chance auf der Bühne ergriffen hat, nochmal eine Ansage dazu zu machen. Und gleichzeitig sind es für alle Beteiligten Lernprozesse, ne? Für die SchülerInnen, die in der Vorstellung saßen, für alle anderen SchülerInnen drumherum, auch für das Erwachsenenpublikum. Alle wurden quasi damit ja auch nochmal wachgerüttelt, aber nochmal die Situation beschrieben. Das ist hier gerade live, wir sind hier alle gemeinsam und wir müssen schauen, wie wir damit umgehen wollen.
Gab es denn nach dieser Aufführung irgendwann nochmal eine Rückmeldung von der Lehrerin, von dem Lehrer dieser Schulklasse?
Ja, bei uns sind die Prozesse da schon ziemlich top, wie ich finde. Unser Vorderhauspersonal hat mit den Lehrkräften dazu gesprochen, auch um zu gucken, genau, wie kann man das auch nochmal anders gestalten. Es wurde wahnsinnig viel sich entschuldigt. Auch andere SchülerInnen von ganz anderen Schulen haben sich quasi für das Verhalten ihrer Gleichaltrigen in Anführungszeichen entschuldigt.
Die Disziplin während Theateraufführungen. Nora Patek war das, Theaterpädagogin am Thalia Theater in Hamburg. Wir haben gesprochen über eine Aufführung am vergangenen Montag. Das war aber nur der Anlass, über ein Phänomen zu sprechen, das viele Theater, viele Opernhäuser, viele Konzerthäuser natürlich beschäftigt. Frau Patek, ich danke Ihnen für das Gespräch. Einen schönen guten Abend.
Schönen Abend noch.
Der Stückemarkt in Heidelberg ist das dienstälteste Nachwuchs- und Förderfestival, bei denen deutsche Bühnen neue, meist noch nicht zur Uraufführung eingeplante Theatertexte von jungen Autorinnen und Autoren sichten und sie dem Publikum vorstellen. Jetzt wurde der inzwischen 43. Stückemarkt am Neckar eröffnet. Das Gastland in diesem Jahr Kanada. Marie-Dominique Wetzel berichtet.
Auf der Bühne sieht man nur die Front eines kleinen, niedrigen Hauses. Durch das Fenster schaut man in einen Wohnraum. Stimmen sind zu hören, sie scheinen aus dem Radio zu kommen. Sie warnen vor Schneestürmen und herumstreuenden Eisbären. Mal hört man Französisch, mal Englisch, mal eine Sprache der Ureinwohner Kanadas. Mit ihrer poetischen und eindringlichen Theaterproduktion Alapi geben die Regisseurin Laurence Dauphinet und die Radiokünstlerin Marie-Laurence Rancourt der indigenen Bevölkerung eine Stimme. Eine Stimme, die auch im heutigen Kanada immer noch viel zu selten gehört wird. Jahrhundertelang wurden die Ureinwohner Kanadas unterdrückt, ausgebeutet, ihrer Kultur und Sprache beraubt. Seit einigen Jahren gibt es immer mehr kanadische DramatikerInnen, die sich mit diesem dunklen Kapitel beschäftigen. Émilie Monet, die jetzt nach Heidelberg eingeladen wurde, erzählt zum Beispiel in ihrem neuesten Theatertext Marguerite Le Feu von einer mutigen Sklavin, die 1740 in Montreal vor Gericht dagegen klagte, dass sie nach Martinique auf eine Plantage verkauft werden sollte. Ich war vollkommen überwältigt, als ich von Marguerites Geschichte erfuhr. Ich wusste nicht, dass auch Ureinwohner Kanadas als Sklaven in die Karibik verschifft wurden und dass Marguerite Duplessis den Mut hatte, dagegen zu klagen. Was für eine Geschichte. Und die Leute sollten sie kennen. Dass Theaterstücke von der kolonialen Vergangenheit und den damit verbundenen Verbrechen an der indigenen Bevölkerung erzählen, ist in Kanada eine relativ neue Entwicklung, sagt Frank Weigand, der seit vielen Jahren kanadische AutorInnen übersetzt und regelmäßig das Land bereist. Doch inzwischen nehme man in den Theatern die Verantwortung für das, was geschehen ist, sehr ernst, erklärt der Übersetzer.
Bei egal welcher Theateraufführung in Kanada gibt es ein sogenanntes Land Acknowledgement, also wo man im Theater vor der Aufführung zum Publikum sagt, wir sind uns alle bewusst, dass wir hier auf illegal besetztem Land Theater machen und wir wollen uns bei der und der indigenen Nation dafür entschuldigen.
Frank Weigand hat als kuratorischer Berater des diesjährigen Heidelberger Stückemarkts dafür gesorgt, dass bei dem Festival die wichtigsten Themen der kanadischen Gegenwartsdramatik auf die Bühne kommen. Neben der kolonialen Vergangenheit sind das vor allem Kapitalismuskritik und Klimakollaps sowie Fragen nach Identität aus feministischen und queeren Perspektiven. In der Produktion Surveiller et Punir, zu Deutsch überwacht und bestraft, geht es zum Beispiel um die Hasskommentare im Internet, denen die queere Musikerin Safia Nolin aus Quebec andauernd ausgesetzt ist. Regisseur Philippe Cyr hat sie gemeinsam mit der Künstlerin zu einer beeindruckenden Performance verarbeitet. Ein maskierter Chor singt die grauenhaften Hasskommentare wortwörtlich in schier endlosen Schleifen, wobei Safia mit auf der Bühne steht, was kaum zu ertragen ist. Seine Absicht war es, erklärt Regisseur Philippe Cyr, dass die Beleidigungen und Drohungen künstlerisch verfremdet und durch die ständige Wiederholung ad absurdum geführt werden.
Das Theater ist ein exzellenter Ort, um über Hass und Hetze im Internet und in der Gesellschaft zu sprechen. Denn das Theater ist ein Ort, wo wir Empathie üben können. Zuerst wird das Publikum all die Hassbotschaften hören, das ist furchtbar, aber durch die Musik und die Spielszenen erobert sich Safia den Raum und das Publikum steht hinter ihr, solidarisiert sich mit ihr. Und das ist eine sehr wichtige Sache.
Solche Produktionen würden auch immer mehr junge Leute für das Theater begeistern, sagt Philippe Cyr. Natürlich gibt es in Kanada nicht nur progressive Bühnen. Viele würden gefälliges Theater anbieten, weil sie dann mehr Publikum ziehen und sich leichter finanzieren können. Denn in Kanada werden die Theater höchstens zu einem Viertel von der öffentlichen Hand finanziert. Den Rest müssen sie selbst erwirtschaften oder durch Sponsoren einwerben. Aber es gibt inzwischen dennoch viele Theater, die sich als Orte für gesellschaftspolitische Debatten begreifen, betont die Autorin Émilie Monet. Ich glaube, das Theater kann Menschen zusammenbringen. Ein Theaterbesuch ist ja schon ein Gemeinschaftserlebnis und erreicht die Menschen eben auch auf einer emotionalen Ebene, die oft mehr bewirken kann als politische Debatten. Ich glaube, das ist die besondere Stärke dieser Kunstform, dieses Mediums.
Der 43. Heidelberger Stückemarkt, Marie-Dominique Wetzel, berichtete. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Das Kanenko-Nationalmuseum in Kiew besitzt eine bedeutende Sammlung abendländischer Kunst. Das Kunstsammler-Ehepaar Bodan und Warwara Kanenko hat die Sammlung in den 1870er, 80er Jahren zusammengetragen. 1917 haben die beiden ihre Sammlung der Stadt Kiew geschenkt, mit der Auflage, ein öffentliches Museum zu gründen, das dann auch tatsächlich zwei Jahre später, 1919, eröffnet wurde. Das Christian-Schad-Museum in Aschaffenburg zeigt jetzt Kernbestände dieser Sammlung, 73 Gemälde von namhaften europäischen Künstlern aus dem 15. bis 19. Jahrhundert. Sie sind erstmals überhaupt in Deutschland zu sehen. In nur 10 Monaten wurde die Ausstellung organisiert und aufgebaut. Claudia Wheeler hat mit dem Museumsdirektor Thomas Schauerte gesprochen und die Ausstellung für Fazit gesehen.
Man würde es wohl sportlich nennen können. Und wir hatten bis Ende Januar natürlich strenge Geheimhaltung über dieses Projekt, weil erst dann die Transporte aus Kiew selbst abgeschlossen waren. Also aus einer Stadt, die täglich mit Bomben und Drohnen terrorisiert wird und wo es natürlich auch ganz klar darum ging, diese Werke in Sicherheit außer Landes zu bringen.
Und nun hängen 73 Gemälde aus dem Kanenko-Museum in Aschaffenburg, fast schon feierlich in Szene gesetzt, in abgedunkelten Räumen auf mattgrünen und goldgelben Wänden. Das gedämpfte Licht fällt nur auf die Kunstwerke. Europäische Gemälde vom 15. bis 19. Jahrhundert aus Italien, Spanien und den Niederlanden. Für ein ausgefeiltes kuratorisches Konzept war kaum Zeit und so werden die Werke ganz schlicht in einer chronologischen Abfolge gezeigt.
Da stehe ich eigentlich auf dem Standpunkt, dass das Einfachste auch oft das Beste ist. Wir haben das aber auch als Chance gesehen, die Sammlung trotzdem sichtbar zu halten. Also eine Präsenz dieser Kunst weiterhin zu gewährleisten. Die Bilder, die wir hier sehen, ist wertvoller europäischer, gesamteuropäischer Kulturbesitz, kommt aber aus einer ukrainischen Sammlung. Und das dokumentiert natürlich ein Zugehörigkeitsgefühl der Ukraine zu Europa, das eben mindestens 150 Jahre alt ist.
Natürlich ist diese, wie so viele Ukraine-Ausstellungen in den letzten Jahren, ein politisches Projekt. In erster Linie geht es um Solidarität, aber auch darum, das kulturelle Erbe der Ukraine sichtbar zu halten. Oder besser gesagt, überhaupt erst einmal sichtbar zu machen. Denn lange wurde die Ukraine in der europäischen Kunstgeschichte übersehen. Darum war es der Direktorin des Kanenko-Museums, Julia Vaganova, wichtig, ihre gesamte Gemäldesammlung in Aschaffenburg zu zeigen.
Unsere Sammlung zeigt, dass in der Ukraine die gleichen Kunstwerke gesammelt wurden wie in ganz Europa im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Für uns ist diese Ausstellung auch eine Chance, dass Experten und auch ein breites Publikum sehen können, dass unsere Sammlung die gleiche Qualität hat und auf der gleichen Grundlage aufgebaut wurde wie andere europäische Sammlungen.
Der Rundgang wird zu einem Streifzug durch die europäische Kunstgeschichte. Angefangen mit sakralen Bildern aus der italienischen Renaissance von Pisanello und Pietro Perugino. Einem Terrakotta-Relief mit der Verkündigung von Andrea della Robbia. Porträts aus der Werkstatt von Rembrandt. Mythologische Szenen von Jakob Jordans und Peter Paul Rubens. Ein Höhepunkt ist sicherlich das Triptychon, die Versuchung des heiligen Antonius aus der Werkstatt von Hieronymus Bosch aus dem 16. Jahrhundert. Eine bizarre, vielbevölkerte Höllenwelt. Überhaupt gibt es viele Werkstattbilder, was aber nicht gegen die Qualität der Sammlung spricht, betont Thomas Schauerte.
Die Vorlieben der damaligen Zeit waren natürlich vor allem italienische Kunst und niederländische Kunst. Da hat man sich die besten Stücke dann je nach Geldbörse auch gerne mal abgejagt. Die Kanenkos haben sich eigentlich in den Kunstmarkt und auch in die Kunstgeschichte gut reingefuchst, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Wenn man das Original vom Meister selbst nicht bekommen konnte, dann hat man eben auch zu Werkstattbildern gegriffen.
Das Museum in Kiew ist seit 4 Jahren russischen Angriffen ausgesetzt. Im Oktober 2022 wurde es bei einem Raketenangriff schwer beschädigt. Die Kunstwerke blieben verschont. Sie waren schon zu Beginn des Kriegs in Sicherheit gebracht worden, wobei es in der Ukraine keinen Ort gibt, der wirklich sicher ist, sagt Julia Vaganova. Das Kanenko-Museum ist jetzt zwar leer, aber bleibt weiterhin geöffnet.
2 months after invasion started, we already opened a museum for the public.
2 Monate nach der Invasion haben wir das Museum wieder geöffnet. Das ist wichtig für die Menschen. Sie brauchen einen Ort, wo sie sich treffen können, vor allem Familien und Kinder. Es geht darum, ein Stück Normalität zu erhalten. Wir machen unterschiedliche Veranstaltungen, Workshops, Konzerte und temporäre Ausstellungen mit zeitgenössischen Künstlern. Es ist Teil der ukrainischen Kulturpolitik, dass die Museen während des Kriegs offen bleiben. Damit zeigen wir auch, dass wir uns nicht unterkriegen lassen und Widerstand leisten.
So how you could be strong and practice solidarization and resistance.
Julia Vaganova hofft, die Sammlung noch länger in Deutschland zeigen zu können. Im Hintergrund laufen bereits Gespräche mit anderen deutschen Museen über eine eventuelle Übernahme der Ausstellung. Denn sollten sich keine weiteren Partner finden, müssten die Werke zurück in die Ukraine gebracht werden, wo sie nicht sicher sind.
If we'll not find another partner, unfortunately, we have to find the way to bring them back, and it means that again they will be under attack.
Julia Vangavor, die Direktorin des Kanenko-Museums in Kiew, im Christian-Schad-Museum in Aschaffenburg, sind die Werke aus der Sammlung Kanenko bis Februar kommenden Jahres zu sehen, Claudia Wheeler berichtete. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Lotta Wieden.
Gibt es hässliche Aspekte der Männlichkeit, fragt der britisch-kanadische Schriftsteller David Saleh in der Welt am Sonntag in einer Feuilletonwoche, in der, wie so oft, die meisten Themen von mächtigen Männern handelten, darunter auch einige mit einem gewissen Faible für Verschwörungstheorien. Anlässlich des versuchten Anschlags auf das White House Correspondence Dinner in Washington schreibt etwa Michael Hesse in der Frankfurter Rundschau, die Attentate auf Donald Trump geraten zunehmend in den Bereich der Verschwörungstheorien, denn Attentate und Attentatsversuche nehmen in Verschwörungstheorien stets einen großen Raum ein, doch ausgerechnet Trumps eigene Basis stelle nun immer stärker in Frage, ob die Attentate, die auf Trump verübt wurden, nicht von ihm selbst in Auftrag gegeben sein sollen. 3 Tage nach dem White House Dinner Vorfall spricht Charles III. Vor dem amerikanischen Kongress und Dominic Johnson in der Taz bilanziert genüsslich: Ein König ist von niemandem gewählt und vertritt daher die gesamte Bevölkerung gleichermaßen. Und er kann in größeren Zeiträumen denken, Traditionen überparteilich verkörpern und damit Politiker mit begrenzter Amtszeit und parteilicher Färbung auf ihr wahres Mittelmaß zurechtstutzen. Das Pathos, das diesen Worten zugrunde liegt, mag verwundern, zumal in der Taz, einem Medium, das in der Regel nicht für Monarchien wirbt. Johnson begründet seinen Jubel so: Charles III. Habe etwas geleistet, was kein britischer König vor ihm je getan hat. Er hat vor dem US-Kongress eine hochpolitische Rede gehalten und dabei Donald Trump vor dem versammelten Kongress die Leviten gelesen. Johnson? Charles hat die jahrhundertealten und bleibenden Freiheitswerte hochgehalten, die der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika vor 250 Jahren zugrunde lagen. Die Werte der Aufklärung, der Rechtsstaatlichkeit, der Gewaltenteilung, der Menschenrechte. Die Interpretation, wem diese Worte wohl gelten könnten, musste Charles III. Gar nicht selbst liefern. Das blieb dem tosenden Applaus überlassen, der seine Ansprache immer wieder unterbrach. Wechseln wir von der Politik zur Kunst zu einem anderen, nicht ganz so mächtigen, dennoch sehr erfolgreichen und von sich selbst überzeugten Mann, zum Maler Georg Baselitz, der am Mittwoch im Alter von 88 Jahren verstarb. Baselitz, bekannt für seine auf den Kopf stehenden Bilder und seine großformatigen Heldenfiguren, die meist versehrt und irgendwie zerlumpt wirkende Männer zeigen, wird in der Frankfurter Rundschau als einer der wichtigsten Künstler der Nachkriegszeit gewürdigt. Seine Helden seien Gegenbilder zu den Helden des Sozialismus und zu den Kriegsheldenbildern, mit denen Baselitz und die Nachkriegsgeneration aufgewachsen waren, schreibt Arno Wittmann. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung druckt ihre Verneigung vor dem Künstler gleich komplett auf dem Kopf stehend. Und Stefan Trinks in der FAZ geht in seinem Text gleich dreimal auf das bis heute vielleicht wichtigste Werk des Künstlers ein, Die große Nacht im Eimer, entstanden 1962. Trinks erzählt aber auch von dem durchaus streitbaren Mann hinter dem erfolgreichen Maler. Er schreibt: Doch wurden Baselitz die sich im Alter häufenden Provokationen, wie etwa die apodiktisch vorgetragene Ansicht, Frauen könnten a priori nicht malen, von großen Teilen des Kunstpublikums nicht mehr verziehen. Und damit zur Welt am Sonntag, die Platz macht für einen anderen Großen, den britisch-kanadischen Schriftsteller und Booker-Preisträger David Saleh. Saleh, der auch ungarische Wurzeln hat und zeitweise in Ungarn lebte, wird von der Redaktion der Literarischen Welt zum Interview gebeten. Thema: Wie wird sich Ungarn nach dem Wahlsieg von Peter Modja weiterentwickeln? Und Ist der zur Gewalt neigende Held Istvan in ihrem jüngsten Roman, was nicht gesagt werden kann, ein Beispiel für toxische Männlichkeit? Saleh, ich glaube, der Begriff toxisch entwickelt sich immer mehr zu einem Wort wie faschistisch. Es ist einfach ein Wort, das nach und nach immer mehr nur etwas bezeichnet, das mir nicht gefällt, mit dem ich nicht einverstanden bin. Es ist auf dem besten Weg, jede präzise Bedeutung zu verlieren, wird einfach zu einem universellen Negativbegriff. David Saleh in der Welt am Sonntag, der seine Antwort zum Schluss in eine argumentative Frage-Antwort-Figur münden lässt. Die grundlegende Kernidee, auf die toxische Männlichkeit hinweist, so Saleh, lautet: Gibt es hässliche Aspekte der Männlichkeit? Ja, die gibt es. Verhalten sich Männer auf unattraktive oder destruktive Weise, und zwar in einer Art und Weise, die einem Muster zu folgen scheint? Ja, das tun sie. Das ist unbestreitbar. Aber ich glaube nicht, dass es sich um ein spezifisches zeitgenössisches Problem handelt. Zum Schluss noch ein Blick voraus. In wenigen Tagen eröffnet die 61. Biennale von Venedig, in die diesmal, so Niklas Mark in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, alle weltpolitischen Konflikte auf einmal einzuschlagen scheinen. Schuld daran ist laut Karen Krüger, ebenfalls Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, vor allem das Gebaren des neuen Biennale-Präsidenten Pietrangelo Buttafuoco, dem Krüger ein lesenswertes Porträt widmet. Überschrift: Der rechtsdrehende Anarchist. Niklas Mark dagegen schlendert schon mal durch die im Aufbau begriffenen Ausstellungen der verschiedenen Pavillons, spricht mit Florentina Holzinger, die für Österreich antritt, und erinnert an die deutsche Künstlerin Henrike Naumann, die kürzlich im Alter von 41 Jahren an einer Krebserkrankung starb und die Eröffnung ihrer eigenen Schau im deutschen Pavillon nun nicht mehr erleben wird. Jahrelang hat Naumann anhand von Designobjekten die Nachwendegeschichte Deutschlands mit großer seismografischer Präzision analysiert, schreibt Mark, und etwa anhand der Wohnungen von Neonazis gezeigt, wie sich in Objekten Ideologie abbildet. Was genau Naumann für Venedig konzipiert hat, wird erst am 6. Mai bekannt gegeben.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Lotta Wieden. Und das war es, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.